Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer kleinen Reihe über den Kriegsfilm. Heute mit einem Film aus der jüngeren Vergangenheit, 2016, ist noch nicht so lange her. Hacksaw Ridge, die bisher letzte Regiearbeit von Mel Gibson. Und wenn wir in den beiden letzten Folgen über die Frage gesprochen haben, gibt es so etwas wie einen gerechten Krieg? Kann man das so darstellen? Eine militärische Auseinandersetzung und klar auseinanderhalten. Da sind auf der einen Seite die Guten, die das moralisch Richtige tun. Auf der anderen Seite sind die moralisch verderbten Bösen. Im zweiten Teil unserer Reihe haben wir da über die Auflösung von aller Ordnung im Chaos, im Grauen, in der Finsternis bis hin zur Auflösung des Individuums gesprochen. Und heute geht es um einen Film, der sich diese Fragen eigentlich gar nicht stellt. Denn die Frage, ob dieser Konflikt, der in unserem Film Hacksaw Ridge thematisiert wird, der Pazifikkrieg, also ein Teil des Zweiten Weltkrieges, Amerikaner gegen Japaner, diese Frage, ist das jetzt gut und richtig, dass wir hier sind und dass wir das tun, wirft dieser Film der Signifikanz nicht auf. Und wenn es in unserer letzten Folge um die Auflösung des Individuums ging, passiert hier in dem Film eigentlich das Gegenteil. Ein Individuum, das zu seinen Prinzipien steht, durch die schwere Zeit der Grundausbildung hindurch, bis hin in den Abgrund, in die brutalen und blutgrünstigen Abgründe des Schlachtfeldes hinein, an dem festhält, was ihn ausmacht und das auch nicht verliert im Angesicht menschlichen Grauens.
Und damit hast du völlig recht. Dieser Film ist sozusagen eine dritte Perspektive. Man kann hier natürlich auch die Frage nach der Pflicht stellen. Das könnten wir vielleicht gleich versuchen. Aber wie du sagst, diese erste Perspektive, wir müssen hier eine Pflicht erfüllen, weil wir ja das Gute wollen. Es ist unsere Aufgabe, zu den Waffen zu greifen. Es ist sozusagen ein gerechter Krieg und unser Anliegen ist ja auch noch menschlich. Hin zu dem vom letzten Mal, dem konsequent zu versuchen, als Mensch mit humanem Anspruch, der auf der Sinnsuche ist, durch den Krieg zu folgen, also eine Sinnsuche im Krieg und sich in die Tiefen des Krieges einzulassen, muss ins Nichts führen. Ist das hier die Frage, eher eine Kantsche Frage, was soll ich tun? Und nicht auf einer ethischen, großen, globalen Ebene, sondern die Frage, welchen Kompass habe ich, der in einer ganz konkreten Situation bei mir zur Anwendung kommt. Zum Beispiel, das ist ja auch thematisiert, ich finde jemanden, der ist verletzt, siehe der barmherzige Samariter, das wird ja hier sozusagen auch stilisiert, können da auch gleich drüber reden. Wie gehe ich mit einem Verletzten im Allgemeinen um? Wie reagiere ich, wenn meine Lieben attackiert werden? Oder, beziehungsweise und, denn es ist ja auch das, ich bin in einer Katastrophe und der Krieg wird hier wie eine Naturkatastrophe, eine Naturgewalt dargestellt. Es geht also nicht um, da ist ein böser Feind, der mir ans Leder will, sondern es ist eine unbändige Kraft, die das Individuelle, das Menschliche zerreißt, zerstört. Und solange ich die Kraft habe, wie gehe ich damit um? Und die Antwort hier ist, ich gehe so damit um und insofern damit um, dass ich tue, was ich kann, um Menschen aus dieser Sägemühle, wenn man versuchen wollte, Hacksaw Ridge zu übersetzen, die sich in dieser Sägemühle befinden, zu retten. Ich reiße sie heraus aus der Dunkelheit. Und das ist der einzige Anker von Sinn sozusagen, den man vielleicht versuchen könnte, hier anzusetzen. Tatsächlich würde ich Hacksaw Ridge betrachten als Antwort auf den Nihilismus eines Apocalypse Now. Wenn du nichts mehr findest im Krieg, findest du immer noch den Nächsten, zu dem du dich anders verhalten kannst als feindselig, nämlich liebend und hütend und rettend. Wir könnten vielleicht direkt die Frage nach der Pflicht anschließen. Er ist ja ein Soldat. Und er will das ja auch sein.
Also Desmond Doss.
Desmond Doss, unser Protagonist, übrigens ja, haben wir es gesagt, auf einer wahren Begebenheit beruhend.
Ja, macht also den Desmond Doss hat es in Wirklichkeit gegeben.
Und es ist wohl auch, wenn ich richtig informiert bin, soweit richtig, dass er ganz viele Kameraden auf diesem Schlachtfeld Okinawa gerettet hat.
75 ist die Zahl.
Etwa 75, irgendwie sowas, ja. Das ist ja, wäre ja schon insgesamt eine bemerkenswerte Leistung, aber in dieser einen Schlacht, man muss sich das eben vorstellen, das ist ein Plateau, der Zugang dazu führt nur über so eine Strickleiter, ein Netz oder sowas, ja. Mhm. Und er harrt mit den kämpfenden Soldaten dort aus, rettet sie, trägt sie herunter, klettert wieder herauf und rettet ganz vielen Kameraden dadurch das Leben. Die ihn vorher verlacht haben, geschmäht, verprügelt haben, für die ist er jetzt der Retter, ein Erlöser aus der Finsternis.
Aber er beschränkt sich ja nicht nur auf seine eigenen Kameraden, das wird im Film so am Rande erwähnt. Also man sieht in einer Szene, da ist er in ein Höhlensystem geflohen, weil er sich verstecken muss vor japanischen Soldaten und trifft dort auf einen verletzten Japaner, den er versorgt. Er verbindet ihm die Schusswunde und gibt ihm Morphium. Und seine amerikanischen Kameraden sprechen das auch an einer Stelle an, dass da offensichtlich oben auf dem Plateau jemand ist, der die ganze Nacht lang schon Verletzte da abseilt und nicht nur Amerikaner, sondern auch Japaner dabei sind. Also er unterscheidet nicht, sondern, wie du gesagt hast, er stellt sich die Frage, was kann ich tun? Das sagt er auch in einem Gebet, nachdem also der Angriff, in dem er teilnimmt, als Sanitäter gescheitert ist und die Überlebenden sich zurückziehen müssen, bleibt er so unabsichtlich zurück, weil er jemandem geholfen hat. Und dann sitzt er alleine an der Kante von diesem Plateau und fragt, Jesus, was soll ich jetzt tun? Und seine Antwort ist, ich gehe auf die Suche. Und das ist dann so gebetsmühlenartig, murmelt er das, auch wenn er schon am Ende seiner Kräfte ist, die ganze Nacht hindurch, nur noch einen mehr. Ja, lass mich nur noch einen mehr finden. Und das ist das, was ihn dann weitermachen lässt. Also der Fußballer würde sagen, man muss dann von Spiel zu Spiel denken. Ja, also er denkt immer nur an den nächsten Verletzten, den er retten kann. Wahrscheinlich auch eine Art kognitiver Trick, um nicht den Verstand zu verlieren, vermutlich. Und das ist eben dieser überwiegende Teil des Films, wird davon eingenommen, während die militärische Operation und deren Ausgang, ist das jetzt erfolgreich, ist das nicht erfolgreich, die Offensive, eher im Hintergrund steht. Im Gegensatz zu vielen anderen Kriegsfilmen, in dem sehr häufig auch das taktische und der strategische Hintergrund erläutert wird und dann auch aufgezeigt werden muss, ist diese Operation, die hier dargestellt wird, erfolgreich oder ist sie eben gescheitert. Sehen wir das am Rande, am Ende des Filmes auch, aber das ist nicht die Kernaussage dieses Films, sondern der Blick bleibt auf diesem einzelnen Menschen.
Der Vergleich oder das Bild des barmherzigen Samariters ist, glaube ich, für mich eins der sprechendsten. Von einem Soldat wird erwartet, dass er gehorsam gegenüber seinem Souverän oder der Nation die Feinde bekämpft. Das ist seine Pflicht, die Pflicht des Soldaten. Und vor dieser Pflicht des Bekämpfens verwehrt er sich. Aber er spürt durchaus eine Pflicht, der er nachzukommen hat. Also es wird ja nun deutlich, auch wenn das ihm dann anders ausgelegt wird am Anfang, dass er ja kein Feigling ist, der also nur seine Haut retten will. Darum geht es nicht. Er ist aber nicht bereit, die Waffe zu erheben gegen jemand anderen. Also das Ausschalten eines Lebens ist für ihn untragbar. Das sieht man ja auch in den Rückblicken auf seine Biografie. Das Vernichten eines unverwechselbaren Individuums, das lehnt er eben ab. Die Pflicht hier, die er spürt, ist vergleichbar mit der Pflicht des barmherzigen Samariter, die aus einer inneren Überzeugung kommt. Die will auch geübt sein oder sie wird sozusagen per Trauma eingeübt. Aber die Pflicht gilt dem Hüten und Begleiten und dem Begegnen. Und dieses Begegnen ist, glaube ich, sein Versuch. Du hast eben gerade gesagt, so, vielleicht ist das irgendwie ein psychologischer Trick, um nicht verrückt zu werden. Das denke ich auch. Die christliche Auffassung, im Menschen Gott begegnen zu können und sozusagen in jedem Gegenüber Gott zu erahnen oder zu vermuten oder auch nur zu behaupten, ist das, was ihn durchhalten lässt. Er sucht immer wieder die Begegnung mit dem Leidensmann, dem Gebrochenen, Geschundenen und Verletzten. So, und die wiederum in ihm einen guten Hirten erkennen, einen barmherzigen Samariter, der sie herausholt aus dem Wahnsinn und dem Chaos in die Ordnung der Fürsorge. Und damit ist er sozusagen ein Stück weit auch Menschensohn. Ich kann mir schon vorstellen, warum das für einen Mel Gibson so interessant ist. Ein anderer Kriegsfilm, Wir waren Helden heißt er auf Deutsch, We Were Soldiers, da ist der Versuch, beide Seiten darzustellen, völlig untergegangen unter diesem Pflichtgedanken. Die Vietnamesen wie auch die Amerikaner werden beide dargestellt, natürlich die Amerikaner wesentlich mehr. Die Vietnamesen werden aber nicht als böse dargestellt und trotzdem verharren beide Seiten völlig in einer sklavischen Treue zu einem militärischen Auftrag und nehmen sich gegenseitig das Leben, bedauern das, bedauern ihre Verluste, würdigen sogar die Verluste des Gegners und es gibt dann, wie soll man das nennen, militärischen Respekt füreinander. Aber es bleibt völlig bar eine Antwort darauf, wohin dieser sklavische Gehorsam führen soll. Denn diese Pflicht wird als obligatorisch dargestellt, sie wird in gewisser Weise sogar glorifiziert. Aber warum, das kann dieser Film nicht sagen. Hacksaw Ridge macht einen neuen Horizont, aber warum sollte Mel Gibson nicht auch ein bisschen weiser werden, macht einen neuen Horizont der Pflicht auf, nämlich der Pflicht des Menschen dem Menschen gegenüber. Auch und gerade im Wahnsinn des Krieges.
Und du hast ja von dem Gleichnis des barmherzigen Samariter eben gesprochen, das Jesus ja anbringt auf die Frage hin, wer ist denn der Nächste?
Ja.
Wenn er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und dann gefragt wird, wer ist das denn? Und es ist eben der, der mir begegnet.
Ja.
Der in seiner Hilflosigkeit mir begegnet und eben in der Begegnung mit einem individuellen und einmaligen Menschen mir dann auch Gott begegnet. Und das Ganze endet mit der Verwundung von Desmond Doss. Und er wird dann auf einer Trage liegend an einer Art Seilbahn von dieser Klippe heruntergelassen. Und es ist dann schon fast wie eine Erhöhung. Man kennt das aus der Kunstgeschichte von berühmten heiligen Figuren.
So eine Art Himmelfahrt.
Ja, eine Art, also da ist dann dargestellt die Erhöhung des heiligen Ignatius von Loyola oder des heiligen Nikolaus oder die Krönung Mariens dann in einer Lichtgloriole dargestellt, umgeben von Wolken und viel Lichtinszenierung und Engeln und anderen Heiligen, die zuschauen. Und Mel Gibson macht das hier am Ende des Filmes dann auch so. Man sieht den verwundeten Desmond Doss auf der Bahre praktisch durch den Himmel fliegen und die Kameraperspektive fängt es dann so ein, indem die Kamera nach unten fährt, hat man den Eindruck, Desmond Doss fährt nach oben und wird dann aufgenommen in den Wolkenhimmel. Die Wolken brechen auf und die Sonne scheint durch in so eine Lichtgloriole. Und das ist, also aus kunsthistorischer Perspektive, mal ganz interessant zu sehen. Ich kann aber auch verstehen, dass, obwohl der Film durchweg eigentlich gute Kritiken bekommen hat oder überwiegend gute Kritiken bekommen hat, es auch Stimmen gab, die sagen, der Film sei in seinem Hang zum Kitsch auch unredlich.
Ich kann natürlich zumindest die Anfragen auch verstehen, würde aber doch sagen, zumindest aus der christlichen Perspektive, wenn wir immer von Nachfolge sprechen, dann meinen wir damit jetzt nicht, eigentlich sollte man das meinen, nicht eine hinterher dackelnde Masse, sondern das, was Christus ausmacht, in dem Gott in sich lebendig sein lassen und in dem wahrer Mensch sein, nachzufolgen bedeutet, es ihm gleich zu tun. Und dieses Gleichtun bedeutet ein Stück weit, sich Christus zu eigen machen und sozusagen bildhaft deutlich zu machen, ihm ist das gelungen. Er ist ein Stück weit Christus. Darf man, glaube ich, auch mal ein bisschen ikonografischer ausgestalten. Das ist nicht immer leicht zu ertragen. Das ist, glaube ich, auch stimmungsabhängig und da muss man auch gucken, weil Gibson macht sowas ja nicht ungern. Ich finde das aber gar nicht so schlecht platziert, wenn man dieses Nachfolgethema, sagen wir mal, auch stehen lassen kann.
Ja, und wenn man ehrlich ist, es ist ein amerikanischer Film für ein amerikanisches Publikum. Ja. Und
Man, also ich glaube, dann, alle sieben Tags-Adventisten haben den gesehen
wahrscheinlich. Und, ja, und man muss dann auch so redlich sein, dass die von mir eben angesprochenen Barockgemälde, die man gerne in barocken italienischen Kirchen an den Decken findet, die findet man heute aus kunsthistorischer Perspektive interessant, aber die Ästhetik, die dahinter steckt, ist für einen Menschen des 21. Jahrhunderts auch nicht leicht zugänglich.
Ja. Also ein bisschen schmutzig.
In diesem Sinne freuen wir uns wieder über euer Feedback.
Sehr gern.
Über eure Rückmeldung. Sagt uns, wenn es euch nicht gefallen hat, und sagt es uns, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt über die verschiedenen Kanäle.
Beim nächsten Mal machen wir die Klammer zu.
Und beim nächsten Mal machen wir die Klammer um den Kriegsfilm zu. Bis zum nächsten Mal.
Wiederschauen.